Sehr viele Menschen sind aktuell überfordert durch die vielen Veränderungen und die Welt dreht sich irgendwie schneller und es sind nicht nur durch die KI und durch IT sehr viele Veränderungen angestoßen, die in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit an uns vorbeifliegen und das macht Menschen Angst und das überfordert sie. Und wer es kognitiv noch nicht so richtig reflektiert greifen kann, merkt die Auswirkungen in Energielosigkeit, Kopfschmerzen, Druck im Nacken, Gereiztheit. Um nur einige Beispiele zu nennen. Das war das Thema des Live-Talks vom vorigen Mittwoch, in dem ich konkrete 8 Fälle besprochen habe, die mir Menschen vorab per E-Mail mitgeteilt haben, mit einer konkreten Frage. Und 3 davon habe ich dir heute im Podcast Happy Erfolgreich mitgebracht und damit herzlich willkommen zur neuen Folge im Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries, also mit mir. Ich bin seit über 20 Jahren Coach, habe viel gecoacht in Führungs- und in Unternehmerbereichen. Aber auch Menschen begleitet durch besondere herausfordernde Situationen, durch toxische Beziehungen wieder in eine glückliche Situation zu kommen, aus der Depression rauszukommen oder eben aus einer Krise, wo die Angst herrschte, Firma, Haus und all das zu verlieren, was einem wichtig ist und vor allem sich selbst dabei auch zu verlieren. Aber lass uns auf den Live-Talk zu sprechen kommen. Am Mittwoch ging es um die Frage: Ich bin überfordert durch so viele Veränderungen, wie kann ich damit besser umgehen? Und ich habe dir 3 Fälle vom Live-Talk mitgebracht aus der Aufzeichnung. Es geht um Anna, 34, alleinerziehende Mama im Einzelhandel, die immer mehr darunter leidet, dass in der Filiale digital umgebaut wird und sie Angst hat, den Anschluss zu verlieren und gleichzeitig ihrer Tochter kein sicheres Leben bieten zu können. Es geht auch um Mehmet, 48, türkischer Herkunft, Logistik-Mitarbeiter, verheiratet, er hat schulpflichtige Kinder, seit 20 Jahren in der Logistik und nun kommt die Automatisierung und KI und die Umstrukturierungen und machen ihm immer mehr zu schaffen. Er hat Angst, beruflich austauschbar zu sein und erlebt gleichzeitig einen gesellschaftlichen Druck, wo er fragt, wie kann ich damit besser umgehen? Und es geht um Sabine. Sabine ist 57 und arbeitet Teilzeit im Büro, pflegt ansonsten ihre Mama. Das Gesundheitssystem ist überlastet, Termine sind kaum noch zu bekommen, aber von ihr wird erwartet, dass sie flexibel, digital und leistungsbereit ist, so beschreibt sie es. Und gleichzeitig neben diesen Dingen, die sie als große Erschöpfung wahrnimmt, stellt sie die Frage, wie kann man Grenzen setzen, ohne Schuldgefühle zu entwickeln? Und ich habe es mal so aufgefasst, dass es vor allem auch nicht nur ums Berufliche, sondern gegenüber ihrer Mama geht, wo ja auch eine gewisse Abgrenzung gesund ist, gleichzeitig ihr aber schwerfällt, weil die Mama sie tatsächlich sehr braucht. Und damit sei herzlich willkommen nochmal im Podcast und viel Spaß mit den 3 Fällen aus dem Live-Talk. Wenn du die Folge komplett hören oder schauen möchtest, auf dem YouTube-Kanal findest du die ausführliche Folge über 1/3 Stunde mit 8 Fällen. Hier jetzt 3 für dich. Und damit lass uns doch vielleicht gleich starten. Starten mit einem Fall, den mir Anna geschickt hat. Ich habe hier die E-Mail von Anna. Ich lese sie mal vor. Anna ist 34 Jahre alt und sie schreibt: Ich bin 34 Jahre alt, ich lebe mit meiner Tochter in Leipzig und arbeite im Einzelhandel. Seit Monaten steigen Miet-, Strom-, Lebensmittelpreise schneller als mein Lohn. Gleichzeitig wird die Filiale digital umgebaut und ich soll neue Kassensysteme bedienen, ohne richtig eingearbeitet zu werden. Ich habe ständig Angst, den Anschluss zu verlieren und meiner Tochter kein sicheres Leben mehr bieten zu können. Und dann stellt sie noch eine Frage: Wie kann man mit dieser dauerhaften Überforderung umgehen, ohne innerlich auszubremsen? Zunächst mal, liebe Anna, vielen Dank für deine E-Mail, für den Mut, dich zu äußern, dich mitzuteilen, weil das ist der erste Schritt, überhaupt mit Problematiken umzugehen, indem wir uns darüber klar werden, was bedrückt uns überhaupt? Oft haben wir ein diffuses Gefühl von Bedrückung, von Angst, vielleicht auch zunächst mal körperliche Symptome, ehe wir im Kopf so weit klar sind, es begreifen zu können und es formulieren zu können, ist noch ein ganzer Schritt weiter, liebe Anna.
Und das finde ich großartig, dass du das hier in dieser E-Mail so detailliert und auch schon reflektiert für dich formulieren kannst. Ich möchte gerne mal mit euch gemeinsam durch diese E-Mail durchgehen. Anna ist 34, du lebst mit deiner Tochter in Leipzig und arbeitest im Einzelhandel. Einzelhandel ist ja bekanntlich nicht wirklich gut bezahlt und häufig muss man mit einem knappen Lohn auch die ganzen Lebenskosten gestalten. Jetzt schreibst du, dass die Miete, Strom und Lebensmittelpreise schneller wachsen als der Lohn. Wenn ich das so richtig identifiziere in diesem Satz, ist es nicht nur, dass es schnell wächst, sondern dass die Marge, also sprich das, was zwischen dem Lohn, den du brauchst, um dein Leben zu gestalten für dich und deine Tochter, und das, was du nicht brauchst, also zurücklegen kannst oder was generell zur Verfügung steht, relativ klein ist. Das ist was glaube ich, viele Menschen im Einzelhandel mit dir teilen. Wenn jetzt der Vermieter die Miete anzieht, die Strompreise anziehen, die ja mordsmäßig angezogen haben seit ein paar Jahren, und die Lebensmittelpreise so anziehen, wie sie es getan haben, dann drückt das wahnsinnig und vielleicht kommst du sogar in verschiedenen Monaten gar nicht hin. Das ist ein extremer Stress. Mit deiner Tochter, darüber schreibst du jetzt nichts, weiß ich nicht, bist du Vollzeit im Einzelhandel oder bist du Teilzeit im Einzelhandel? Also hast du genügend Stunden, um genügend Stunden auch honoriert zu bekommen, oder wird es monatlich sehr, sehr eng für dich? Das ist durchaus zunächst mal ein Riesenproblem, aber ein Problem. Lass uns, und das ist auch was ich jedem empfehle, der mit vielen Herausforderungen zu tun hat, lass uns Herausforderungen runterbrechen in Einzeltöpfchen. Du kannst dir vorstellen, wenn alles hier an Herausforderungen liegt, ist es schwierig, wenn du aber eine Herausforderung neben die andere stellst, kannst du ein Töpfchen nach dem anderen bearbeiten und dir anschauen. Das eine ist, dass die Lebenshaltungskosten extrem gestiegen sind, dein Lohn aber nicht. Jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Was wäre, wenn du den Job wechseln würdest? Hättest du die Möglichkeit, woanders mehr zu verdienen? Wie ist es in dem jetzigen Betrieb? Hast du hier schon mal Gespräche geführt, ob man den Lohn dir angleichen kann? Nicht einfach so durch eine Lohnerhöhung, sondern was ich gerne immer wieder zu bedenken gebe, ist die Frage, was bist du wert für deinen Arbeitgeber? Gibt es Tätigkeiten oder gibt es Dinge, die du übernehmen kannst, die mehr wert sind als das, was du jetzt tust? Und wie ist das vereinbar mit deiner Tochter? Ja, das ist durchaus auch eine Frage. Wie weit kannst du andere Stunden machen, die besser entlohnt werden, wo es irgendwelche Zuschläge gibt? Kannst du vielleicht im Betrieb noch eine Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für die Kassenmitarbeiter? Gibt es sowas wie eine Teamstelle? Das sind Fragen, die ich mit dir besprechen würde, wenn wir im Dialog wären. Wenn du nur eine Teilzeitstelle hast, kannst du vielleicht noch eine Stunde, zwei mehr arbeiten. Wie ist es mit deiner Tochter? Braucht die dann, du schreibst jetzt nichts, wie alt sie ist, eine Betreuung? Oder ist es so, dass die Betreuung vielleicht sogar teurer wird als das, was du pro Stunde verdienst? Dann stellt sich die Frage, ob du über einen Nebenjob nicht vielleicht mehr Geld verdienst, als im Einzelhandel einfach nur mehr Stunden zu machen. Dann stellt sich die Frage, und bitte verstehe mich nicht falsch, ich gönne jede Mietwohnung. Aber wenn du schreibst, du bist in einer Mietwohnung, die in den Preisen gestiegen ist, ob ein Wechsel der Mietwohnung vielleicht etwas mehr in die Peripherie in Leipzig dir helfen würde, oder ob die Wohnung vielleicht groß ist und etwas kleiner geschickter wäre, oder falls das alles schon soweit in Ordnung ist für dich und du sagst, na, kleiner geht eigentlich gar nicht mehr und das ist schon das, was selbst anerkannt würde bei Förderung, dann ist das ein Punkt, mal zu gucken, ob du für dich und deine Tochter eine Förderung bekommen kannst für die Wohnung, um dir die Miete besser gestalten zu können. Gerade wenn du sagst, ich habe ja auch die Verantwortung für meine Tochter, ist die Frage, was ihr Papa zahlt. Alles das sind jetzt Punkte, die kann man im Einzelnen besprechen. Aber du merkst, ich clustere gerne, indem ich die Probleme, die groß sind, zunächst mal runterhole und einzeln betrachte. Und dann kann man im Detail besser damit umgehen, weil sie kleiner sind. Und wenn ich jetzt mir ein Blatt mache, wo ich dieses große Problem drüber schreibe, ist zum Beispiel Lohn weniger gestiegen als Miete, Strom, Lebensmittelpreise. Plötzlich nicht mehr ein Feld, und das ist ja hier nur eines von mehreren Problemfeldern oder sagen wir mal Überforderungsfeldern, sondern es ist im Grunde nicht mehr eins, sondern es sind vier Spalten. Es ist der Lohn, und auch da gibt es wieder Unterspalten im eigenen Betrieb mit Nebenjob, Wechsel woanders hin, zusätzliche Verantwortung übernehmen. Alles das sind Fragen. Auch wenn man zunächst die Antwort noch nicht hat, sind das zunächst mal Einzelthemen, die man einzeln angehen kann. Und dann überfordert es einen nicht mehr durch diese diffuse Fülle an verschiedenen Dingen, die einfach drücken. Miete. Wie ist das mit der Größe der Mietwohnung? Wäre eine andere Mietwohnung eine etwas kleinere, günstiger? Gibt es überhaupt günstigere Mietwohnungen für die gleiche Größe? Ist ein Wechsel möglich? Hast du schon mal mit dem Vermieter gesprochen, wie die Situation im Einzelnen ist? Gibt es eine Förderung? Dann kommen wir zum Strom. Strom, hast du schon den günstigsten Tarif? Hast du schon alles irgendwie reduziert und umgestellt? Sparst du schon an allen Stellen, wo es sparen möglich ist? Wie sieht es mit den Lebensmittelpreisen aus? Hast du auch hier die Möglichkeit schon durchgerechnet, wo kann gespart werden, wo nicht? Ich kenne zum Beispiel eine Familie, die hat zwei Kinder, nur einen Verdiener. Und wenn ich hier sehe, was ausgegeben wird für das, was an Essen gekocht wird, dann ist das extrem viel im Vergleich zu dem, was ich glaube, ich bräuchte, wenn ich mit denen koche. Und jetzt will ich gar nicht der Besserwisser sein, sondern es geht darum, im Einzelnen nochmal zu gucken, muss zum Beispiel die teure, zuckerhaltige Limonade gekauft werden oder kann man nicht auch einen leckeren Tee etwas schmackhafter anrichten? Ich gehe mal davon aus, du hast da schon drauf geguckt, du bist schon reflektiert, glaube ich, wenn du so eine E-Mail schreibst. Aber du merkst, mit Überforderung umzugehen, ist eine Möglichkeit, indem man zunächst mal die Probleme clustert. Also sprich, Unterthemen bildet. Und dann ist es kein diffuses Großes mehr, was einfach drückt, sondern es sind kleine Päckchen, die man angehen kann. Und dann ist es ähnlich, wie wenn du einen Berg hochläufst. Wenn du sagst, das sind 2.500 Meter Berg. Jetzt habe ich hier unten den ersten Schritt. Und du betrachtest mal jedes deiner Probleme als einen Schritt, dann ist jeder einzelne Schritt für dich kein Problem. Wenn du dir aber vorstellst, du müsstest jetzt von jetzt auf gleich 2.500 Meter den Berg hoch und hast noch gar keine Ahnung, wie der Weg ist, ob steinig, ob Geröll gibt, wie das Wetter ist, ob der Boden aufgeweicht ist, ob nicht, dann erdrückt es dich, dann überfordert dich allein schon der Gedanke, vor allem wenn du dann darüber nachdenkst, dass du vielleicht überhaupt nicht sportlich geeignet bist, den Berg hochzuklettern. Du hast, glaube ich, den Punkt, wo ich hin will. Lass mich deine E-Mail mal weiterlesen. Gleichzeitig wird meine Filiale digital umgebaut. Auch da bist du in einem Boot mit ganz vielen Menschen, die aktuell mit Digitalisierung, KI, mit Modernisierung konfrontiert sind. Vor allem, weil ja auch seit Corona noch mehr Fördermittel von regionaler oder Landesseite von den Ministerien in die Unternehmen gehen, um dort speziell die Digitalisierung zu fördern. Aber auch viele Unternehmen sagen, die Personalkosten gehen uns so durch die Decke. Wenn wir jetzt ins Digitalisieren investieren, können wir mit dem gleichen Personal mehr in der gleichen Zeit schaffen. Und das ist ja vielleicht jetzt auch so ein Punkt, wie viele Menschen kann man an der Kasse bei euch durchschleusen an Kunden, wenn digital noch mehr umgebaut wird. Gleichzeitig wird meine Filiale digital umgebaut und jetzt kommt ja dein Punkt und ich soll neue Kassensysteme bedienen, ohne richtig eingearbeitet zu werden. Das ist ein Punkt, der auch Überforderung sein kann. Und das verstehe ich gut, dass wenn du gewohnt bist, Dinge zu übernehmen und zu adaptieren, nachdem dir jemand gezeigt hat, wie es geht, auch dir es leichter fällt, und das eine Art von Lernen ist, die du, wie gesagt, auch im Unternehmen vielleicht gewöhnt bist, dann kann es dich überfordern zu sagen, Mist, was ist das für eine Riesenkasse? Komplex, andere Knöpfchen, andere Menüfelder, andere Fenster und du merkst schon, man bekommt leicht Schnappatmung, wenn man einfach nur drüber nachdenkt, dass das einen überfordern kann. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Hier ist auch die Frage, wie kannst du das für dich reduzieren? Zum einen könntest du dich weiter auf diese Situation einlassen. Einfach mal nicht bewerten. Anerkennen, die Kassensysteme sind neu, die sind einfach da, ist nicht gut, nicht schlecht. Auch dass du nicht eingearbeitet bist oder nicht richtig, wie du formulierst, ist zunächst mal gar nicht schlecht und gar nicht gut. Es ist einfach nur ein Fakt. Fakten tun nicht weh. Denn häufig ist es die Bewertung, die wir den Dingen geben, die uns mehr drücken und uns die Sache schwerer erscheinen lassen. Wenn du dir jetzt das Kassensystem nochmal in Ruhe vornimmst, vielleicht zu einer Abendzeit oder Mittagszeit, irgendwann, wenn an der Kasse nichts los ist, du eigentlich auch noch gar keine Arbeit hast, also sprich, vielleicht ein bisschen früher kommst oder länger bleibst, guck mal, ob es so eine Zeit gibt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest vor der Kasse sitzen und du würdest in Ruhe mal durchgehen oder du könntest dir das Ganze angucken, du könntest ausprobieren, Fenster auf und zuklicken, wieder einen Test machen, den du wieder negierst, würde dir das helfen? Würde es dir helfen, dich selbst mit dem Kassensystem außerhalb der stressigen Arbeitszeit intensiver auseinanderzusetzen? Kannst du es dir selbst ein Stückchen beibringen? Oder bist du auf die Einarbeitung angewiesen? Gibt es vielleicht Ausdrucke oder eine Präsentation, die man dir geben kann, die dir erleichtert, selbst in die Thematik mehr reinzukommen? Oder schau mal in YouTube, im Internet, ChatGPT, Copilot oder wie die KIs heißen. Vielleicht gibt es auch hier über das Kassensystem irgendwas. Meistens gibt es neben dem, es zeigt mir jemand, noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ich verrate dir einen kleinen Trick, komm mal ein bisschen näher. Ganz viele Programme habe ich die letzten 2 Jahre neu kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Durch Unterstützung von ChatGPT und Copilot und andere. Also diese chatbasierte KI-Systeme im Internet, die sagen dir, drücke jetzt das, drücke das und dann musst du ausprobieren. Und ich glaube, das ist aber ein Punkt, der immer mehr für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein stressiger Punkt ist. Dass sie nicht gelernt haben, selbst die Dinge sich zu erarbeiten und jetzt aber die Arbeitgeber sich mehr und mehr zurücklehnen und sagen, ich bin hier so im Stress, meine Mitarbeiter sind so im Stress, arbeite dich mal irgendwie selbst ein. Und da würde ich mir wünschen, dass auch die Schulen und die Ausbildung mehr darauf vorbereiten, dass man lernt, wie kann ich selbst mich in die Dinge reinarbeiten, wie kann ich Dinge selbst erlernen. Aber auch das ist ein Faktum, es ist jetzt einfach so. Wenn du das aber als einer dieser Punkte auf deiner To-Do-Liste hast, ist es nur noch ein Punkt. Jetzt könntest du aber sagen, ja, aber Patrick, es sind ja immer noch so viele Punkte. Ja, aber es sagt ja keiner, dass du alle gleichzeitig bedienen musst. Wir Menschen haben 3 Zeiten, in denen wir unterwegs sind. Ja, 3 Zeiten. Nicht nur die Uhrzeit, sondern 3 Zeiten. Die Vergangenheit, also über gestern. Und das macht vielen von uns zu schaffen. Viele überlegen, worüber sie sich gestern ärgern müssen, was gestern war und sind am Überlegen, wo sie sich da noch ärgern und wo jemand verantwortlich ist oder Schuld hat. Und eigentlich bringt uns überhaupt nichts, weil über gestern können wir uns nur unterhalten, aber das bringt uns nicht weiter. Wir können daraus lernen. Alles andere bringt nichts mehr und verschwendet nur unnötig viel Energie und gute Laune. Zukunft, lass uns mal springen. Was macht's, wenn du dir Gedanken darüber machst, dass schon wieder dich keiner im Kassensystem eingearbeitet hat und du morgen dann in der Kasse sitzt? Wow, was für ein Stress, was für eine Überforderung. Über morgen macht auch wenig Sinn. Was wäre denn, wenn du im Jetzt mehr lebst? Also sprich, wenn du zu Hause bist, kümmere dich um die Themen Miete, Strom, Lebensmittelpreise. Wenn du auf der Arbeit bist, kümmere dich um das Thema Kassensysteme. Wenn du sagst, ich muss mich da noch ein bisschen reinarbeiten, ich brauche zusätzliche Arbeitszeit, nimm dir die paar Minuten vor oder nach deiner Arbeitszeit, um dich darüber auseinanderzusetzen, um dich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es so, dass du im Jetzt am Kassensystem bist, dann ist alles andere, Inflation, Lebenshaltung, Lohn, nebensächlich. Sei mir im Jetzt. Und wie das geht, Gedanken ins Jetzt zu fokussieren, geht zum Beispiel über Atmung. Ich empfehle dir gern, den Link findest du auch in der Beschreibung, mein Buch Fresh Up Your Life in 30 Tagen zum leichten, positiven Leben. Hier ist auch eine Atemübung mit drin, wie du mehr in die Präsenz, ins Jetzt kommst, weil das ist ganz wichtig. Das verhindert Überforderung im aktuellen Zustand. In dem Moment, wo ich tief in den Unterbauch atme, mich auf den Atem konzentriere, im Hier und Jetzt bin, egal was finanziell gestern gedrückt hat oder morgen drückt, egal was später vielleicht auf mich zukommt, jetzt hier, ich bin satt, ich hab's trocken, es gibt keinen Krieg, ich hab Geld auf dem Konto, ich krieg neues Geld, ich hab eine Arbeit im Einzelhandel, ich hab eine Tochter, die mich liebt, die ich auch liebe. Weißt du, das sind alles Punkte, wo jetzt du dir doch sagen kannst, alles gut, ich bin nicht überfordert, sondern ich bin hier gut. Überfordert bist du erst, wenn du über gestern nachdenkst, wie es eng war im Geldbeutel oder über morgen, über deine Angst. Also bleib im Hier und cluster deine Probleme. Das hilft unheimlich viel, Päckchen für Päckchen abzuarbeiten und nicht alles auf einmal. Liebe Anna, vielen, vielen Dank für deine E-Mail, für deine Beschreibung dieser Situation. Ich finde es großartig, dass du für dich diesen Mut hattest, das entsprechend so zu formulieren, zu reflektieren. Vielen, vielen Dank. Ich habe die Nummer eingeblendet, die Telefonleitung ist offen. Wer anrufen möchte, kann auch gern anrufen. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich verstehe es, wenn jemand in den ersten Folgen des Live-Talks sagt, ich rufe noch nicht an, ich gucke mir das zunächst mal an, ich spüre da mal rein, ich bin ein bisschen vorsichtig, ich bin einfach mal gespannt, wie der Patrick jetzt mit den Themen umgeht, ehe ich da live per Telefon mit reingehe. Wenn du anrufst, du musst aber nicht deinen Namen nennen. Wir können uns auch gerne auf einen Namen verständigen, mit dem ich dich anspreche. Ansonsten, wenn jetzt niemand anruft, würde ich zunächst in die nächste E-Mail reingehen. Ich habe schon mal runtergescrollt. Ich sehe hier die E-Mails. Ich sehe auch den Chat entsprechend, wenn jemand was schreibt. Beziehungsweise ich gucke noch ganz kurz in den anderen Chat. Hier ist im Moment nichts, auf das ich eingehen müsste. Lass mich mal die E-Mail dir vorlesen. Hallo, ich bin Mehmet. Das finde ich immer interessant. Mal jemand, der keinen deutschen, typisch deutschen Namen hat. Und das verheißt ja vielleicht auch, dass die Problematik kultureller Hintergrund etc. auch noch mit reinspielt. Ich bin gespannt, auch wenn ich weiß, dass viele, die nicht deutsche Wurzeln in ihren Familien haben, inzwischen sowas von deutsch sind. Und wenn ich überlege, wer mit mir damals in der Schule war, die haben inzwischen Kinder, die zum Teil auch wieder Kinder haben, wenn sie früh Kinder bekommen haben. Da sind mehrere Generationen deutsch. Und Mehmet, wir wissen es nicht. Wir lesen mal in die E-Mail rein, wo er herkommt und was er für Wurzeln hat und wie lange er in Deutschland ist. Mal gespannt, ob er was darüber schreibt. Ich bin 48, verheiratet, habe schulpflichtige Kinder. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der Logistik, schreibt er. Durch die Automatisierung und KI wird ständig von Umstrukturierungen gesprochen. Kollegen verlieren Jobs. Gleichzeitig spüre ich in der Gesellschaft mehr Spannungen und Unsicherheit. Hier macht er eine Klammer. Ich habe türkischen Hintergrund, bin aber schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Klammer zu. Meine Frage an Sie. Also du darfst gern du sagen, wir sind im Internet ja alle relativ schnell per Du und ich bin gern Patrick. Meine Frage an dich also. Wie kann man mit Angst vor beruflicher Austauschbarkeit und gesellschaftlichem Druck gleichzeitig umgehen? Es ist sehr komplex, lieber Mehmet. Vielen, vielen Dank zunächst mal für deine Offenheit und dieses Thema, was wir hier besprechen können. Du sprichst zwei Felder an. Zum einen die Automatisierung und KI, Umstrukturierung. Also da passiert ganz viel, wo jetzt KI und Robotertechnik, Automatisierung Dinge übernehmen in der Logistik, wo früher Menschen Hand angelegt haben. Und gleichzeitig sprichst du von Spannungen und Unsicherheit in der Gesellschaft. Ich beobachte dies auch mit ein Stück Bauchweh und Traurigkeit, weil ich mich noch an den Unterricht in der Schule erinnern kann über das Dritte Reich und auch darüber mit Menschen gesprochen habe, damals, als ich jung war, die das Dritte Reich erlebt haben. Es gibt jetzt Generationen nachfolgend, die das nicht erlebt haben. Und eine Durchmischung in Deutschland von Menschen, die neu reingekommen sind, die eine andere kulturelle Prägung haben. Das führt mit gemeinsam dieser nicht gelingenden oder nicht funktionierenden Integration zu Spannungen, Vorurteilen an allen Ecken und Kanten. Und gleichzeitig kommt noch die Umweltproblematik dazu. Und nach Corona haben wir ja auch gelernt, wie schnell Menschen, nur wenn sie ein bisschen anders denken, abgestempelt werden, ausgegrenzt werden. Aber was ich zum Integrieren meine, ich meine nicht die Menschen. Menschen wollen häufig integriert werden. Aber ich erinnere mich, dass zum Beispiel, als die Syrer in größeren Scharen nach Deutschland gekommen sind, und ich finde immer großartig, wenn man mit offenen Armen Menschen hilft, sie aufzunehmen, ihnen zu helfen, wenn sie diesen Bedarf haben, um einfach ihr Leben noch behalten zu können. Wenn sie Angst um ihr Leben haben, müssen wir imstande sein, Menschen helfen zu können über den Zusammenhalt, über viele Länder hinweg. Vor allem, wenn es uns so gut geht. Und das sei an der Stelle mal voller Dankbarkeit gesagt, dass wir, egal wie es uns in Deutschland geht, egal wie viel wir am Jammern sind, egal wie es auch finanziell dem einen oder anderen gerade in dieser Umstrukturierung drückt oder jemand Angst hat, immer noch zu den 2% reichsten, wohlhabendsten Menschen auf der Welt gehören. Das ist doch ein Punkt, der, wenn man sich dessen mal bewusst ist, ganz viel Angst und Druck einem nehmen kann. Ja, wenn wir einfach in ein anderes Land ziehen würden, mit dem, was wir hier gelernt haben, was wir hier können, es wäre viel leichter. Aber jetzt sind wir mal in Deutschland und ich verstehe, dass jemand Angst und Druck spürt. Ich beobachte, dass als die Syrer kamen, da waren hochqualifizierte Menschen dabei, die nicht arbeiten durften, die sich gerne integriert hätten, die gerne geholfen hätten. Ärzte zum Beispiel, Wissenschaftler, Handwerker, so viele verschiedene Berufe mit Fähigkeiten. Aber der deutsche Staat hat per Gesetz gesagt, diese Menschen dürfen, solange das und das nicht genehmigt ist, solange das und das nicht geprüft ist, einfach nicht arbeiten. Noch nicht mal kostenfrei. Das verhindert Integration. Wenn man gleichzeitig keine Sprachkurse entsprechend anbietet, die Motivation dieser Integrationswilligen nicht abholt, ihnen keine Möglichkeit gibt, dann bringt das Unfrieden in diese Menschen und Sinnlosigkeit, Verlorenheit, bei jungen Menschen oft auch Frust, der sich anderweitig ausspielt. Und ich erinnere mich, als ich vor 2 Jahren lange Zeit auch in Heidelberg verbracht habe, mit Menschen dort gesprochen habe, dort sind nicht-deutsche Mitbürger dadurch integriert worden, dass man sie in die verschiedenen Straßen und Wohnungen und Häuser vermittelt hat. Das heißt, es war ein bunter Mix. Und der führte dazu, dass man sich gegenseitig kennengelernt hat, Vorurteile dadurch abgebaut wurden. Und all das hat zur Entspannung beigetragen. Und wenn ich dann aber Frankfurt sehe, wo seit Jahrzehnten ausländische Mitbürger in diesem Bereich und Deutschstammige in diesem und auch die Nichtdeutschen in den verschiedenen Gegenden sehr unterschiedlich platziert sind, dann ist es was sicherlich nicht unbedingt dazu beiträgt. Aber das ist ja nicht dein Thema. Du lebst mit diesen Spannungen und Unsicherheiten und du meinst sicherlich nicht nur die kulturellen und die Vorurteile gegenüber Menschen mit türkischem Hintergrund, auch wenn du seit Jahrzehnten in Deutschland bist und für meinen Geschmack ein totaler deutscher Mitbürger bist, lieber Mehmet. Aber auch unabhängig davon, selbst wenn du erst gestern reingekommen wärst ins Land, bist du für mich ein gleichwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft, aus meiner Sicht. Weil ich bin genauso Ausländer, sobald ich die Grenze übertrete, in ein anderes Land gehe. Gleichzeitig spüre ich aber diese Spannungen und Unsicherheiten. Diese Spannungen und Unsicherheiten rühren aber auch aufgrund von deinen Problemen auch für andere her. Also Angst um Job, Angst, den Anschluss zu verlieren, was ja eben auch die Kollegin gesagt hat. All das kann ich verstehen. Dieser gesellschaftliche Druck ist zunächst mal da. Aber jetzt ist die Frage, musst du ihn spüren, musst du ihn persönlich nehmen oder kannst du für dich lösungsorientiert dran gehen? Ist immer die Frage, wo dein Fokus hingeht. Geht dein Fokus Richtung Druck und Themen, die dir nicht gefallen? Wirst du noch mehr davon sehen, wirst du noch mehr davon erleben und du wirst noch mehr als Druck spüren. Wenn du deinen Blick wegnimmst hinzu, wie kann ich denn was Alternatives machen? Wie kann ich alternativ damit umgehen? Vielleicht muss ich es gar nicht persönlich nehmen. Ich hatte letzte Woche ein Beispiel aus meinem Buch Fresh Up Your Life vorgelesen, wo es darum ging, gerade wenn wir das Interkulturelle sehen, da ging es darum, wenn jemand angerempelt wird und hat eine Glatze. Der eine ist hellhäutig und kriegt gesagt, du bist ein Nazi. Der andere ist dunkelhäutig, kriegt gesagt, du bist ein Nazi. Der weiß, dass er kein Nazi ist, also einmal schütteln und sagen, bin ich doch gar nicht. Der ist nicht getriggert, der Hellhäutige ist getriggert. In diesem Beispiel im Buch. Wenn dich jemand irgendwie dumm anmacht, du weißt es doch besser. Auch wenn du es dir anders wünschen würdest, dass man anders mit dir und anderen Menschen türkischen Hintergrundes und generell anderer Kulturen umgeht. In Deutschland gibt es gerade ganz viele Menschen, die Überforderung und Sinnlosigkeit oder Struggle generell spüren und leider nicht besser damit umzugehen wissen. Und auch das wird sich hoffentlich nochmal verbessern. Im Moment ist es so der Fall, vielleicht musst du es nicht persönlich nehmen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist berufliche Austauschbarkeit. Du musst ja nicht austauschbar bleiben. Ich glaube, dass wir weiterhin wahnsinnig viele Jobs haben und Menschen brauchen an vielen Stellen. Ja, du findest heute auch einen Mähroboter. Aber du findest niemanden, der Ecken und Kanten toll mähen, der entsprechend Bäume rund schneiden kann, Gartenarbeit ordentlich hinkriegt. Du findest sicherlich Roboter, die irgendwie mauern können. Aber stell dir mal vor, du müsstest eine Mauer detailliert schön 1:1 herrichten und bist Maurer. Im Logistikbereich ist das ein bisschen einfacher. Pakete schubsen von A nach B, vom Fließband runter und drauf und abscannen, das kann eine Automatisierung vielleicht ganz gut. Aber das Auto zu fahren, um die Pakete auszuliefern, um freundlich mit den Kunden umzugehen, wie ich es heute Mittag nochmal erlebt habe. Und dieser Mann hat kaum Deutsch gesprochen, aber war so herzlich. Das ist ein toller Job. Und ich bin dankbar gewesen für diesen Mann, der mir dieses Paket gebracht hat. Und wenn in der Logistik die Automatisierung Vorrang nimmt, könntest du dich fragen, was macht dir generell Freude, wo sind deine Stärken, was sind die Dinge, die du einbringen kannst, wo sind die Erfahrungen, die du hast, und darauf aufbauend könntest du die Frage stellen, welchen Job könnte ich von ganzem Herzen tun, wo ich all das reinlege und dadurch nicht austauschbar bin gegenüber KI. Du musst ja nicht in der Logistik bleiben. Guter Bekannter von mir ist in der Logistik gewesen und ist heute im Krankenhaus Krankenpfleger. Andere sind Altenpfleger. Das sind Berufe, die werden noch zusätzlich Personal brauchen die nächsten Jahre. Die Frage ist, ob du es machen möchtest und wo deine Stärken sind, lieber Mehmet. Ich glaube, du hast den Punkt. Vielen Dank für deine E-Mail, für deinen Mut, für deine Frage. Schau mal vorab, ich werde noch eine E-Mail besprechen, vielleicht auch zwei, und dann eine kleine Pause zwischen 10 vor und 5 vor 9 machen. Und schon mal vorab, ich werde dir nachher auch eine Übersicht einblenden, die ich dir jetzt schon mal ganz kurz zeige. Und zwar schenke ich dir das Buch, über das ich gerade gesprochen habe, als E-Book. Du kannst es dir kostenfrei runterladen von meiner Webseite, indem du den QR-Code abscannst oder auf pr-buch.com gehst. Und es gibt ein Intensivseminar, was ich Ende April anbiete, wo du hast gleich Zeit, du musst jetzt gar nicht hadern, du kriegst gleich das wieder eingeblendet. Du hast zwei Songs Zeit, dir den QR-Code abzuscannen, auf die Seite zu gehen. Und innerhalb im Rahmen dieses Live-Seminars, was ich online halte am 25. September, werde ich innerhalb von 6 Stunden dir helfen, Klarheit reinzubekommen in diese Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast, in deine Wünsche, die du hast, die erklären, warum verschiedene Veränderungen und Wunschgestaltungen in der Vergangenheit noch nicht geklappt haben bei dir, woran es gehangen hat. Du wirst es selbst für dich reflektieren und für dich erarbeiten, was es im Detail war, und dann einen Weg finden. Und da gibt es ein paar Methoden, die ich hier mitgebe, auch die RIES, die RIES-Methode, mit verschiedenen Punkten, wie du aus deinen Wünschen Realität werden lassen kannst. Aber das blende ich dir gleich ein. Ich habe noch Sabine vorher. Sabine hat mir geschrieben, ich arbeite Teilzeit im Büro und pflege meine Mama. Sabine schreibt dann, dass sie 57 Jahre alt ist und im Gesundheitswesen nicht überlastet ist, sondern sie schreibt, das Gesundheitssystem ist überlastet, Termine sind kaum zu bekommen und nebenbei wird von mir erwartet, flexibel, digital leistungsbereit zu bleiben. Ich fühle mich zerrissen zwischen Verantwortung und Erschöpfung. Meine Frage, wie kann man Grenzen setzen, ohne Schuldgefühle zu entwickeln? Liebe Sabine, vielen Dank für deine E-Mail. Ich glaube, dass du damit vielen Menschen aus dem Herzen sprichst. Viele Menschen, vor allem auch Frauen, sind geteilt zwischen Familie und oder Pflege von Angehörigen und noch ihre Arbeit. Und irgendwo bleibt das eigene auf der Strecke. Und du schreibst schon, wie kann ich Grenzen setzen, ohne Schuldgefühle zu entwickeln. Das ist ein wahnsinnig großer Schritt, dass du das für dich schon mal artikulieren kannst. Weil ich glaube, viele spüren Überforderung, Erschöpfung, sind aber noch gar nicht so weit, dass sie bereit sind, darüber nachzudenken, wie kann ich Grenzen setzen. Im Gesundheitssystem ist es tatsächlich so, dass Überlastung im Moment vorherrscht. Das ist das, was ich ja gerade eben auch schon mal gesagt habe. Da sind sicherlich viele Positionen, wo Menschen gesucht werden, die bereit sind, auch Verantwortung und Tätigkeiten zu übernehmen. Und im Moment ist es so, dass Termine kaum so bekommen sind. Ich vermute, du meinst dann auch, wenn du mit deiner Mama zum Beispiel zum Arzt musst oder eben auch meine Kurzzeitpflege oder Krankengymnastik oder whatever. Man erwartet von dir, dass du flexibel, dass du digital, also Termine wahrscheinlich auch im Internet machst oder per App und leistungsbereit bleibst. Was meinst du damit leistungsbereit? Für deine Mama, für den Job, für die Teilzeit im Büro? Ist da auch die Digitalisierung vielleicht immer mehr voranschreitend und es fällt dir schwerer, weil du aus einer Generation kommst, die eben nicht mit der Digitalisierung groß geworden ist? Du fühlst dich zerrissen zwischen Verantwortung und Erschöpfung. Du fragst ganz konkret, wie kann man Grenzen setzen, ohne Schuldgefühle zu entwickeln. Zunächst mal, warum musst du Schuldgefühle entwickeln? Was ist für eine Schuld, die du spürst? Wo glaubst du, verantwortlich zu sein und so sein zu müssen? Hast du für dich gelernt, bist jetzt 57, vielleicht hast du das für dich lernen dürfen schon, dass du eine Eigenliebe spüren darfst. Also sprich, mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Seele zunächst mal gut umgehen darfst. Liebe den anderen wie dich selbst. Steht schon in der Bibel, es steht auch irgendwo im Koran und es ist auch in anderen Schriften zu finden. Damit ist zuerst mal gemeint, liebe dich, damit du anschließend auch die anderen lieben kannst. Also kümmere dich auch um dich, damit du anschließend für die anderen gut da sein kannst. Frag dich mal umgekehrt, wenn du weiter in die Erschöpfung reingehst und nichts veränderst, ob den anderen im Job und deiner Mama geholfen ist, wenn du ausfällst, wenn du krank wirst. Wenn die Erschöpfung so stark ist, dass du durch irgendeinen Grund mal eine Woche, zwei komplett ausfällst. Muss ja nicht sein, oder? Und ich wünsche dir es nicht. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass es eine Verantwortung ist, um anderen, also sprich im Büro und deiner Mama, die Verantwortung zukommen zu lassen, die du ihnen gerne zugeben möchtest, die Umsorgung denen gerne geben möchtest, dass es dafür aber wichtig ist, dass du zunächst mal dich umsorgst und guckst, dass es dir gut geht, damit du dem gerecht werden kannst, dann ist es vielleicht sogar nicht was, was dich mit Schuldgefühl belasten muss, sondern sogar mit Stolz fühlen lassen kann, wenn du darüber nachdenkst, wie du dich energetisch und gesund und leistungsstark hältst, um anderen, also sprich im Büro und deiner Mama, noch besser helfen zu können. Und hier ist dieser Perspektivwechsel, glaube ich, extrem wichtig, von dem ich auch eingangs schon gesprochen habe. Perspektiven zu wechseln bringt auch ein anderes Gefühl. Je nachdem, was du für Gedanken hast, sind es andere Gefühle, die du damit verbunden hast. Perspektivwechsel bringt andere Gedanken und damit auch andere Gefühle. Wenn du darüber nachdenkst, dass du mit deiner Umsorgung dich fit machst, um noch besser für die anderen da sein zu können und erst recht da sein zu können, du musst ja gar nicht besser sein, dann ist es eine Verpflichtung, die du spürst. Dann ist es wichtig, dass du einen Ausgleich hast. Dann ist es wichtig, dass du Zeit hast, zu relaxen, gut zu essen, in die Bewegung zu kommen, an die frische Luft zu kommen, dass du eben auch mal dein Handy ausmachst, eben auch nicht in der Verantwortlichkeit stehst, sondern ein paar Minuten für dich hast. Und dann gut sowohl im Büro als auch für deine Mama da sein kannst. Aber ich weiß, es ist nicht immer einfach. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch Führungskräfte, die zippeln und zoppeln, wo sie nur können. Und der, der freundlich Ja sagt und sich gut kümmert, der kriegt noch was oben drauf gelegt. Hier eine Grenze aber zu setzen und sagen, das ist nicht in Ordnung, ich kann nicht mehr, das sind meine Arbeitszeiten. Das muss man ja nicht unbedingt motzig machen, man könnte es auch erklärend tun. Dass du zum Beispiel auch, wenn das in deinem Fall der Fall sein sollte, deiner Führungskraft sagst, das und das habe ich noch privat und es ist wichtig, aber dafür auch, dass ich hier meinen Job gut machen kann, dass ich das und das brauche an Umsorgung für mich, dass ich auch gleichzeitig dem anderen gerecht werden muss, damit es mir nicht reinfunkt in die Arbeit. Weil wenn es der Mama nicht gut geht, kriegt es eine Belastung auf der Arbeit, während du auf der Arbeit bist. Und das kann man begründen. Und wenn jetzt du sagst, okay, hier muss ich aber meine Arbeitszeit einhalten und das nicht geht mit dem Pensum, was man von dir verlangt, wäre eine Frage an deine Führungskraft, ob sie dir helfen kann, die Prioritäten zu setzen und neu zu überdenken, was sollst du tun und wie sollst du es tun, was wird von dir gewünscht und erwartet. Das ist das eine. Ich weiß, mit älteren Menschen, die zu pflegen sind, ist es nicht immer einfach und ich kann mir vorstellen, ich unterstelle jetzt einfach mal, deine Mama ist ein liebenswerter Mensch und du machst es gerne, dass es trotzdem Stellen gibt, wo deine Mama sich alleine fühlt, ein Bedürfnis hat und du aber gerade es als Überforderung wahrnimmst, wenn du im Moment einfach was anderes machen musst oder willst oder vielleicht auch Zeit für dich brauchst. Hier ist die Frage, wie kann denn eine Grenze gesetzt sein, in muss deine Mama es einfach verstehen, dass gewisse Dinge? Oder hat sie vielleicht ein körperliches oder seelisches Leid oder Demenz und versteht es gar nicht und du brauchst eine Unterstützung? Gibt es eine Förderung von der Krankenkasse zum Beispiel, damit du ein paar Stunden Unterstützung bekommst? Alles das sind Möglichkeiten. Ansonsten, falls deine Mama in der Situation ist, das habe ich tatsächlich in Gesprächen auch schon erlebt, dass mir das Menschen geschildert haben, dass sie diese älteren Menschen, egal, was sie an Grenzen nennen, nicht dahin bekommen, dass die es verstehen können. Dass diese älteren Menschen aufgrund von zum Beispiel Demenz nicht in der Lage sind, es zu verstehen und kurz drauf wieder in so einen Terror weitergeht. Also als Terror empfunden, die machen es ja nicht extra. Hier musst du für dich Grenzen setzen. Und es ist wichtig, darüber für dich nochmal Klarheit zu bekommen, dass nur wenn du die Grenzen setzt, und schaust, wie du von dir den Druck abhalten kannst, auch in der Lage bist, weiter dieser Pflege gut nachkommen zu können. Dieser Perspektivwechsel kann dir helfen. Ansonsten, es ist nicht wirklich einfach und es wird auch nicht einfacher. Und wenn deine Mama mit dir meckert oder irgendwie mal böse ist, weil sie es vielleicht auch nicht versteht, nimm es nicht persönlich. Es gibt ein schönes Beispiel, es gibt so eine Geschichte im buddhistischen, wenn du jemand sagst, du bist ein blöder Hund und das ist einem Mönch gesagt worden, kannst du dir vorstellen. Und der Mönch hat gesagt bekommen, er sei ein blöder Hund. Guckt an sich runter, guckt nach vorne, lächelt und geht weiter. Und der mit ihm befreundete Mönch, der mit ihm zusammengeht, fragt, hast du dich darüber nicht geärgert? Und der sagt, wieso? Ich habe mir runtergeguckt, ich habe keinen Schwanz, keine Rute gesehen, also bin ich kein Hund, kann ich nicht gewesen sein, muss der Mann sich vertan oder versprochen haben, ist er nicht mit mir. Nicht persönlich nehmen. Du weißt, dass deine Mama, wenn sie mal böse sein sollte aufgrund der Situation, es ja nicht wirklich mit dir meint, sondern mit ihrer Situation vielleicht auch unzufrieden ist. Vielleicht auch überfordert mit ihrer Situation. Vielleicht ist sie auch erkrankt. Wie gesagt, gerade demente ältere Menschen haben damit eine Schwierigkeit, auch ihre Emotionen zu steuern. Und vielleicht ist es wie bei kleinen Kindern, die manchmal motzig sind und gar nicht mit den Eltern. Und dann muss ich es auch nicht persönlich nehmen. Klar, aber ich darf trotzdem sagen, stopp, das will ich jetzt nicht hören und ich mache jetzt die Tür zu, mich ärgert das, um Gottes Willen, ist wichtig. Aber wenn du es nicht persönlich nimmst, muss es dich nicht wütend oder kränken, wütend machen oder kränken. Hast du den Punkt? Ich glaube, damit habe ich eingehend auf die Frage das gesagt, was ich so sagen kann. Alles andere müssten wir im Gespräch erörtern. Vielen Dank, liebe Sabine, für deine E-Mail.
So, das war's für heute in der Folge im Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries. Heute das Thema war, wie treffe ich Entscheidungen möglichst passend und richtig und muss ich überhaupt entscheiden, wenn ich mich in dieser oder jenen Situation befinde? Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch ein Like hier, einen Kommentar oder schick die Folge Menschen weiter, die gerade in ihrem Leben an Situationen oder in Situationen stehen, wo sie das Gefühl haben, ja, wie entscheide ich denn und wie mache ich es denn bestmöglich für mich? Vielleicht können wir auch anderen Menschen helfen, indem du diese Folge ihnen weiterleitest. Ansonsten freut es mich, wenn du den Kanal abonnierst oder uns ein Like oder Sternchen hinterlässt, um dem Algorithmus zu zeigen, dass die Folge Relevanz hat und damit auch anderen gezeigt wird, die uns noch nicht kennen.